Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Buch Detektiv Kim im Versteck der Posträuber. Dieses Buch habe ich in meiner Jugend wohl am häufigsten gelesen. Hallo Heike, ist dein Lieblingsbuch vielleicht auch ein skandinavischer Jugendkrimi?
Hallo Marc, ich kann jetzt nicht sagen, dass skandinavische Autoren zu meinen Lieblingsautoren gehören. Natürlich habe ich einiges von Astrid Lindgren gelesen oder auch im Fernsehen als Serien gesehen oder auch als Kassetten. Aber ich glaube, ich war immer mehr Team Enid Blyton. Von ihr habe ich wirklich viel gelesen, angefangen von Fünf Freunden über die Abenteuer-, Rätsel- und Geheimnisserien, Tina und Tini, Honey und Nanny. Also ich glaube, es gibt so ziemlich nichts, was Enid Blyton geschrieben hat, was ich nicht gelesen habe.
Ich habe dieses Buch ausgeliehen aus der Bücherei, wie so viele Bücher in meiner Jugend. Und ich habe es so häufig gelesen, dass es sich angefühlt hat, als wäre es mein Buch. Als unsere Bücherei dann einmal umgezogen ist und das Buch längere Zeit nicht mehr da war, bin ich mal zur Information gegangen, habe nachgefragt und man hat mir gesagt, das Buch wäre ausgelistet worden. Da war ich richtig sauer, denn sie hätten mir das Buch ja auch zum Kauf anbieten können oder sogar schenken. Gut, die Bücherei hatte auch einen Wasserschaden, vielleicht war es auch einfach so verquollen, dass man es niemandem mehr hat können anbieten. Aber dann hätte ich mir gewünscht, dass sie ein neues gekauft hätten, denn immerhin war es so ziemlich das beste Buch, das die Bücherei hatte. Bei dir ging die Sache ja besser aus.
Ja, in meiner Bücherei habe ich mir sehr, sehr oft Winnetou 2 ausgeliehen und das war irgendwann so zerfleddert, dass sich der Buchrücken gelöst hat, ein paar Seiten waren auch schon lose und da hat die Bücherei irgendwann gesagt, das können wir so nicht mehr verleihen und das nochmal zu kleben lohnt sich auch nicht. Komm, nimm's einfach mit, du hast es so oft gelesen, wir schenken dir das einfach.
Kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Detektiv Kim ist eine dänische Buchreihe. 25 Bände sind erschienen zwischen 1957 und 1973. 20 Bände davon auch in den 70er Jahren in Deutschland. Die Bücher sind in der Ich-Form erzählt, aus der Sicht eines der Protagonisten Kim, und sind selbstreferenzierend. Kim schreibt das ein oder andere Mal, dass er nicht weiß, wie er dieses Buch enden lassen soll. Oder dass jetzt endlich mal nochmal etwas passieren könnte, denn er müsste ein neues Buchskript abgeben. Die Geschichten passieren in der Regel in einem kleinen Fischerort an der Nordküste Seelands, aber die Bande fuhr auch mal nach Schweden oder ermittelte in anderen dänischen Städten. Zu den Charakteren. Es ist eine vierköpfige Kinderbande. Kim, der Autor, der Verwandte im Fischerort hat und oftmals seine Ferien bei Onkel und Tante verbringt. Kim ist eher zufällig Schriftsteller geworden. Er hat einmal als Tagebuch seine Ferienerlebnisse aufgeschrieben und im Haus seines Onkels liegen lassen. Zufälligerweise war zu dieser Zeit auch ein Freund seines Onkels da, der Verleger ist. Er hat die Notizen gesehen und sie ohne zu fragen seinem Verlag zugeschickt, der daraus eine Buchreihe machen wollte. Erik und Brille, Klassenkameraden von Kim aus Kopenhagen, deren Eltern Ferienhäuser im Ort haben. Brille kennt sich besonders gut mit Physik und Chemie aus und bastelt ihnen häufig Apparate, zum Beispiel einmal ein Funkgerät, das sie dann ganz stolz als Rückentornister tragen oder auch Feuerwerksraketen zu St. Hans. Und Katja, die das ganze Jahr über im Fischerdorf wohnt und die Freundin von Kim ist. Daneben spielt noch Larsen eine Rolle. Er ist der Polizist im Ort. Die Polizeistation befindet sich in einem Wohnzimmer. Er ist den Kindern gegenüber eher etwas distanzierter, also nicht ein väterlicher Freund, wie es beispielsweise Kommissar Glockner ist.
Zu den speziellen Fakten. Wir besprechen heute den Band 17 von 1965 und die deutsche Übersetzung ist 1974 erschienen. Die Geschichte wird in 16 Kapiteln auf 96 Seiten erzählt und auf dem Titelbild sehen wir Brille, Erik, Katja und eine Freundin von ihnen, Evelyn, die im Gebüsch liegen und aus diesem Versteck heraus die Verladung der Postsäcke beobachten. Im Klappentext wird eine Szene aus der Mitte der Handlung beschrieben. Kim liegt gefesselt in einer Badewanne und befindet sich im Versteck der Posträuber und die Freunde müssen irgendwie den Plan der Posträuber vereiteln. Eine Besonderheit dieser Folge ist, dass die Handlung über große Strecken hin zweigeteilt ist. Kim hat seinen eigenen Handlungsstrang, während die Freunde ihre eigene Ermittlung anstellen. Und das wird im Buch dermaßen dargestellt, dass einige Kapitel von Erik erzählt werden, sodass wir trotzdem immer einen Ich-Erzähler haben, auch in den Szenen, in denen Kim gar nicht dabei ist. Der Handlungszeitraum ist sehr eng begrenzt. Es ist ein Sonntagvormittag zwischen kurz vor 6 und kurz nach 12. Wir kriegen auch in der Handlung immer wieder sehr genaue Uhrzeitangaben. Und es beginnt also an einem Sonntagmorgen im April um kurz vor 6. Kim sitzt auf der Mole und guckt sich den Sonnenaufgang an Und nach meinen Recherchen ist das auch durchaus möglich, denn an der Nordküste von Seeland kann man den Sonnenaufgang Ende April gegen 5:30 erwarten, sodass wir uns wohl in der zweiten Aprilhälfte befinden.
Kim sitzt nun also auf der Mole und hängt seinen Gedanken an diesem frühen Morgen nach. Er ist zusammen mit Erik und Brille schon seit Freitag im Wochenendhaus, diesmal von Eriks Eltern, und sie haben schon einiges erlebt, was wir aber leider nicht erzählt bekommen. Kurze Zeit später fährt ein Auto zur Mole. Kim ist ein bisschen verärgert, dass ihn jemand an diesem ruhigen Sonntagmorgen stört. Dann steigt ein Mann aus und kommt ihm entgegen und Kim realisiert dann, der will zu mir. Der Mann trägt auch an diesem frühen Morgen schon eine sehr große Sonnenbrille. Vielleicht hat er was zu verbergen. Der Mann spricht Kim an. Er würde am Nachmittag Gäste in seinem Ferienhaus hier im Ort erwarten. Er wäre schon mal vorgefahren, um das Haus herzurichten, hätte jetzt aber gemerkt, dass er den Schlüssel vergessen hat. Er fragt Kim, ob er ihm einen Gefallen tun kann. Er würde ihm 15 Kronen bieten, denn ein Schlüsseldienst an diesem Wochenende würde mehr kosten und er und seine Frau hätten beim letzten Besuch vergessen, ein Fenster zu schließen. Kim könnte also ein Abflussrohr hochklettern, im ersten Stock in das Haus eindringen und die Tür aufmachen. 15 Kronen in den 60ern in Dänemark, darüber habe ich jetzt nichts speziell gefunden. Ich habe einen Wert gefunden, 1959 waren 15 Kronen in etwa 6 D-Mark. Und in heutiger Kaufkraft, wenn man einfach nur die durchschnittliche Inflation verwendet, wären es etwa 10 Euro, was okay ist für so einen Dienst. Ich glaube, hätte man mir damals nur eine Münze angeboten, dann hätte ich es nicht gemacht. Und hätte man mir deutlich mehr angeboten, dann glaube ich, wäre ich stutzig geworden.
Mit der Information, der Mann will Kim die Hälfte dessen bezahlen, was ein Schlüsseldienst kosten würde, würde man allerdings heute auf einen anderen Wert kommen. Eine kurze Suche hat ergeben, dass eine einfache Türöffnung an einem Sonntag heutzutage mit etwa 60 bis 150 Euro veranschlagt wird. Das heißt, wenn Kim die Hälfte davon angeboten bekommt, dann wären das so in etwa 50 Euro. Und das ist doch schon eine ganze Stange Geld für einmal das Abflussrohr hochklettern.
Die beiden gehen nun zu dem schwarzen Wagen des Mannes. Bevor Kim jedoch einsteigt, beugt sich der Mann von der Fahrerseite herüber und scheint etwas im Auto zu suchen. Sie steigen ein und fahren zu dem Ferienhaus. Während der Fahrt fragt der Mann Kim aus, er möchte seinen Namen wissen, er möchte auch seine Adresse in Kopenhagen wissen. Dann fragt der Kim aber plötzlich nach der Uhrzeit, was Kim seltsam vorkommt, denn der Mann müsste ja nur selber aufs Armaturenbrett schauen. Kim hat aber seine Armbanduhr nicht um, schaut also nach. Es ist 6.23 Uhr. Und er wundert sich, dass es nicht schon später ist. Während der Fahrt denkt Kim nach, 15 Kronen für so einen einfachen Dienst ist ja eigentlich sehr viel Geld, aber er findet den Mann unsympathisch und deswegen will er das Geld auch nehmen. Und das ist im Buch beschrieben mit einem dieser schön formulierten altmodischen Sätze, ich mochte ihn nicht leiden. Sie kommen dann nach kurzer Fahrt an dem Ferienhaus an und im ersten Stock ist wirklich ein Fenster offen, es gibt ein kleines Abflussrohr daneben. Kim klettert hoch und befindet sich in einem luxuriös eingerichteten Gästezimmer. Er geht eine große Galerie hinunter ins Wohnzimmer und von dort zur Haustür, die er ohne Probleme öffnen kann. Sie ist also entweder unverschlossen oder, wie wir im Fortlauf der Geschichte beschlossen haben, es gibt höchstwahrscheinlich einen Schlüssel am Schlüsselbrett neben der Tür. Kim bekommt dann sogar 20 Kronen, da der Mann kein kleineres Geld hat, und begibt sich zurück ins Dorf. Der Mann bleibt in der Tür stehen und schaut ihm längere Zeit nach.
Auf dem Weg nach Hause kommt Kim jetzt beim Bäcker vorbei, der gerade sein Geschäft aufsperrt. Und da er ja gerade unter die Großverdiener gegangen ist, kauft er sich ein opulentes Frühstück für sich und seine Freunde. Außerdem kommt er auf dem Rückweg auch noch an dem Haus von Katja vorbei und beschließt, sie zu wecken und zum Frühstück einzuladen. Er wirft Steinchen an ihr Fenster und muss, wie er sagt, 3 Handvoll Kiesel hochschmeißen, bevor sie endlich aufwacht. Dann ist sie aber sofort hellwach und will auf jeden Fall mitkommen zum Frühstücken. Auf dem Weg erzählt er Katja schon mal von seinem Erlebnis und Katja frotzelt so ein bisschen, bist du eigentlich sicher, dass das sein Haus war, in den du ihn da reingelassen hast? Das könnte doch auch ein Dieb gewesen sein. Aber Kim verneint das und sagt, er war so elegant und so höflich und außerdem hat er ein dickes Auto dabei, das war doch mit Sicherheit kein Dieb. Beim Frühstück treffen sie nun auch Erik und Brille und auch die werden eingeweiht, dass Kim heute Morgen schon 20 Kronen verdient hat. Erik ist total begeistert und möchte später professioneller Regenrinnenkletterer werden, denn für 5 Minuten Arbeit 20 Kronen abzustauben, das wäre hochgerechnet ein Stundenlohn von 240 Kronen. Da wäre man ja nach 10 Jahren ein gemachter Mensch. Allerdings merkt auch Erik an, dass dieser Mann ihm verdächtig erscheint und es doch ein Dieb gewesen sein könnte und du wirst schon sehen, der räumt jetzt gerade die ganzen Möbel aus. Aber Kim beharrt darauf, dass seiner Menschenkenntnis nach dieser Mann bestimmt kein Dieb war, woraufhin Erik das bedauert, denn er hat ja mehr oder weniger Evelyn einen neuen Fall versprochen. Evelyn ist ein Mädchen, das die Freunde irgendwann mal auf einer Zugfahrt in diesen Fischerort getroffen haben. Und man könnte sie als Kim Krupi bezeichnen, denn sie kennt die Bücher, die Kim geschrieben hat und war ganz aufgeregt, dass sie jetzt die Hauptdarsteller dieser Romane einmal persönlich kennenlernen darf und ist ganz erpicht darauf, mal einen Fall mit ihnen zu erleben. Nach dem Frühstück möchte Erik in dem alten Kofferradio, das im Ferienhaus ist, sich den Wetterbericht anhören. Und bei dieser Gelegenheit erwischen sie dann auch die Nachrichten und dort wird gemeldet, dass heute Morgen ein spektakulärer Postraub stattgefunden hat. Um 6.20 Uhr wurde nämlich ein Zug auf der Privatbahn von Helsingør nach Gilleleje überfallen, in dem ein Auto auf einem Bahnübergang geparkt war. Nachdem der Zug stehen geblieben ist und der Lokführer ausgestiegen ist, um nachzusehen, was denn da los ist, wurde dieser niedergeschlagen und 3 Postsäcke wurden geraubt. Es handelte sich dabei um einen Sonderzug, woraus zu schließen ist, dass die Fracht einen besonderen Wert darstellte. Und diese Tatsache lässt darauf schließen, dass Insider diesen Raub durchgeführt haben. Es wird nun auch berichtet, dass der Zugführer, nachdem er zu sich gekommen ist, in der nächsten Station sofort die Polizei benachrichtigt hat, sodass zeitnah Straßensperren errichtet werden konnten und man daher davon ausgeht, dass die Posträuber sich noch in einem sozusagen umzingelten Bereich aufhalten, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie geschnappt werden. Es folgt dann noch eine kurze Beschreibung der Täter und dann folgt noch der Hinweis, dass dieser Raub eindeutig inspiriert sei von dem großen englischen Postraub von 1963.
Wenn man die beiden Posträuber vergleicht, sieht man wirklich qualitativ, dass sie recht ähnlich sind. Im Buch wird eine Privatbahn überfallen, die etwa 30 Kilometer fährt. Der Postraub in England ist ein Überfall auf einen Postzug, der zwischen Glasgow und London fährt, über 600 Kilometer. Im Buch waren es 3 Männer, in England waren es ungefähr 16. Die Täter im Buch waren sehr rücksichtslos und schlugen beide Bedienstete im Zug nieder. In England wurde nur der Lokführer leicht verletzt. Im Buch stand das Auto auf den Schienen und der Lokführer wollte helfen, der Zug hielt freiwillig. In England fand ich das ganz interessant, dass die Verbrecher, es war Nacht, die Streckensignale verändert haben, indem sie über das grüne Licht einen Handschuh gezogen haben und an das rote Licht eine Batterie angeschlossen, sodass der Zug freiwillig auf freier Strecke hielt. Im Buch sind 3 Säcke gestohlen worden und in England waren es weit über 100 mit einem Wert von 2,5 Millionen britischen Pfund. Heutzutage weit über 30 Millionen Euro. Da im Buch der Zugführer die Polizei recht schnell in der nächsten Station verständigen konnte, gab es ja wie gesagt Straßensperren und es wird vermutet, die Verbrecher sind noch innerhalb der Straßensperren. In England hat es viel länger gedauert, da die Posträuber alle Überlandleitungen für die Telefone gekappt haben und auch die Leitung für das Streckentelefon, sodass es 1,5 Stunden gedauert hat, bis die Polizei überhaupt mal verständigt worden ist. Allerdings gab es auch da Straßensperren. Und darüber hinaus auch eine Durchsuchung von Wohnungen und Gebäuden im Umkreis von etwa 50 Kilometer um den Tatort.
Diese Nachricht elektrisiert die Freunde jetzt natürlich. Das ist doch die Gelegenheit, einen Fall an Land zu ziehen, bei dem Evelyn dabei sein könnte. Aber auf der anderen Seite, wo sollen wir denn da jetzt ansetzen? Na, darüber müssen wir nachdenken. Und das tun sie dann. Sie denken erstmal eine Weile nach und denken weiter nach und kommen aber irgendwie zu keinem Ergebnis. Die einzige Idee, die Erik hat, wäre dann noch, es war doch die Rede von einem schwarzen Auto, das da quer über den Gleisen stand. Und das Auto, das dich heute Morgen mitgenommen hat, Kim, das war doch auch schwarz. Ja gut, das ist auch ein ziemlich an den Haaren herbeigezogener Zusammenhang und Kim wiegelt auch ab, das kann ja zeitlich gar nicht passen. Der Überfall ist um 6.20 Uhr gewesen und um 6.23 Uhr saß ich doch schon in dem Auto. Wie soll er denn in 3 Minuten vom Überfall bis auf die Mole gekommen sein? Kann ja gar nicht sein. Nach einer Weile fruchtlosen Nachdenkens fällt Kim jetzt ein, dass er heute Morgen vorm Frühstück auf dem Weg vom Bäcker nach Hause dem Kaufmann begegnet ist, der ihn gebeten hat, doch im Laufe des Vormittags mal bei ihm vorbeizukommen. Er hätte ein paar Kisten umzuräumen, die er allein nicht schafft und ob Kim ihm nicht dabei helfen könnte. Das macht Kim natürlich gerne. Das fällt ihm jetzt gerade wieder ein und er sagt zu den anderen, ich leihe mir mal kurz hier das Fahrrad. Ich bin in 1/4 Stunde wieder da, das kann ja nicht lange dauern. Diese Umräumerei dauert tatsächlich nicht lange Und obwohl Kim das als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, will der Kaufmann ihn auch dafür nochmal bezahlen oder belohnen. Und er schenkt ihm zwei große, verbeulte Ananasdosen, die noch völlig in Ordnung sind, die er aber aufgrund dieser Verbeultheit nicht mehr verkaufen könnte. Auf dem Rückweg denkt Kim nochmal darüber nach, dass heute Morgen das mit diesem Eindringen in das Blockhaus, irgendwas ging da doch nicht mit rechten Dingen zu. Deshalb fährt er da jetzt nochmal vorbei und will nach dem Rechten schauen. Erstaunt stellt er fest, dass das Haus noch genauso aussieht wie heute Morgen. Die Läden sind immer noch verschlossen. Es sieht genauso aus wie zuvor, als ob niemand da wäre, und da wundert er sich doch. Er beschließt, nochmal über das Regenrohr einzusteigen, denn das Fenster im ersten Stock ist immer noch offen. Und bevor er das tut, guckt er nochmal auf die Uhr. 8.52 Uhr. Im Haus ist alles ruhig, alles dunkel, die Läden sind ja noch vor. Allerdings sieht er von der Galerie runterblickend einen Mann, der im Lehnstuhl im Wohnzimmer schläft. Und dann hört er die Haustür aufgehen und der Mann von vorhin, also der Mann von heute Morgen, kommt rein zusammen mit einem kleinen schwarzhaarigen Jungen. Aber bevor Kim sich darauf einen Reim machen kann, wird er von hinten niedergeschlagen.
Im Buch gibt es jetzt etwa ein halb Dutzend Mal einen Erzählerwechsel zwischen Erik und Kim, was in der Geschichte gut funktioniert. Da werde ich im Fazit nochmal drauf eingehen. Wir haben uns aber entschieden, für die Nacherzählung uns etwas von der Kapitelreihenfolge zu lösen, und ich werde zuerst einen etwas längeren Kim-Handlungsstrang erzählen. Kim wacht auf, ist an Händen und Füßen gefesselt und liegt in einer Badewanne. Der Schlüssel dreht sich und einer der Verbrecher tritt maskiert ein. Der Mann löst zuerst Kims Fußfesseln, sodass dieser aus der unbequemen Badewanne aussteigen und sich auf einen Hocker setzen kann. Er ist betrunken und möchte Kim eigentlich ausfragen, aber der dreht den Spieß recht geschickt um und erfährt so, dass die drei Posträuber sich im Haus befinden, dass auch die Postsäcke im Haus sind und dass die Posträuber einen kleinen Jungen entführt haben. Kim kann sich darauf keinen Reim machen. Er möchte wissen, wie die Posträuber denn gedenken, aus der Straßensperre zu entkommen, denn die Polizei würde doch alle Autos durchsuchen, woraufhin der Posträuber recht selbstgefällig sagt, nicht alle Autos, was im Moment aber noch kryptisch bleibt. Er erfährt, dass der Plan der Verbrecher vorsieht, ihn und den kleinen Jungen im Haus zurückzulassen. Irgendjemand wird sich schon finden. Kim denkt daraufhin, naja, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, das liegt im Garten, das werden meine Freunde, wenn sie mich suchen, bestimmt finden. Aber der Verbrecher raubt ihm gleich diese Illusion, sie hätten nämlich das Fahrrad weggeräumt. Der Verbrecher ist recht redselig, erzählt auch davon, dass alles nach Plan verlaufen ist, bis auf die Sache mit dem Spezialschloss. Das Haus, in dem sie sich jetzt befinden, konnten sie nämlich mit dem Dietrich nicht öffnen und deshalb musste improvisiert werden. Und die ganze Geschichte mit der Mole und dem Abflussrohr wurde überhaupt nur deshalb durchgeführt. Als ich die Szene früher gelesen habe, habe ich immer erwartet, dass jetzt der Kindertrick kommt mit Schlüssel und Papier, dass man also mit einem Draht den Schlüssel dreht und ein Stück Papier unter die Türritze schiebt, um den Schlüssel dann aus dem Schloss herauszustoßen. Das passiert hier allerdings nicht. Dennoch muss ich immer an das Buch Das Geheimnis um ein verborgenes Zimmer denken, in dem einer der Protagonisten auch in einem Raum im Obergeschoss eingesperrt ist, mit einem kleinen Dachfenster, ein heller Raum. Und deswegen denke ich irgendwie immer, dass Kim in einer weißen Badewanne liegt mit weißen Wänden, was allerdings im Buch gar nicht der Fall ist, denn es ist eine Holzvertäfelung.
Dieser Trick, dass man den außen steckenden Schlüssel aus dem Schloss stößt und mithilfe eines Stück Papiers unter der Tür durchzieht, ist allerdings so oft in irgendwelchen Kinderkrimis verwendet worden, dass ich ihn kaum noch als Trick bezeichnen würde. Ich kenne ihn zum Beispiel von Kalle Blomqvist, Lebt gefährlich. Und kürzlich habe ich ihn sogar von Erwachsenen einmal gesehen in einem alten Edgar Wallace-Krimi, nämlich Zimmer 13.
Kim ist nur noch an den Händen gefesselt und er sieht, dass die Kante des Waschbeckens rau ist und er versucht nun seine Handfesseln dort durchzuscheuern. Das ist recht anstrengend, da das Waschbecken eine ungewöhnliche Höhe hat. Er muss in einer Art Halbkniebeugenhaltung sein und er verletzt sich auch. Dann hört er plötzlich Stimmen vorm Haus, Katja und die anderen, setzt sich schnell wieder auf seinen Hocker, als er hört, dass sich die Badezimmertür öffnet. Einer der Verbrecher kommt herein, schwingt drohend einen Knüppel und gebietet Kim, ruhig zu sein. Kurze Zeit später sind die Kinder vor dem Haus wieder weg und auch der Verbrecher verschwindet wieder. Kim scheuert weiter und hat nun seine Hände auch frei. Währenddessen denkt er nach und versteht nun auch, dass der Mann an der Mole, der sich ja im Auto rübergebeugt hat, so als ob er was sucht, höchstwahrscheinlich die Uhr verstellt hat, sodass er nicht die Verbindung ziehen sollte zwischen Postraub, schwarzem Auto und Einstieg ins Ferienhaus. Kim hört nun aus dem Nachbarzimmer ein gedämpftes Aufprallgeräusch. Er weiß ja nicht, wo sich das Bad im Vergleich zu dem Zimmer, durch das er eingestiegen ist, befindet. Aber er vermutet, es ist einer seiner Freunde, die ja vor kurzem vor dem Haus waren. Deswegen morst er seinen Namen an die Wand und wenige Sekunden später dreht sich der Schlüssel erneut und die Tür geht auf.
Mit diesem Cliffhanger verlassen wir jetzt Kim erstmal und wenden uns den anderen Freunden zu. Wie schon gesagt, übernimmt Erik jetzt den Part des Erzählers und lässt uns wissen, was derweil im Ferienhaus passiert ist. Katja, Erik und Brille sitzen immer noch am Frühstückstisch und warten darauf, dass Kim vom Kaufmann zurückkommen soll. Er hat ja schließlich gesagt, es wird nicht lange dauern, in einer Viertelstunde bin ich wieder da. Mittlerweile ist es kurz nach 9. Anstatt Kim kommt jetzt allerdings erstmal Fräulein Larsen vorbei. Fräulein Larsen ist die Schwester des Dorfpolizisten und die Kinder haben alle einen Heidenrespekt vor ihr. Sie wird dargestellt, als müsste sie ein richtiger Drachen sein. Erik beschreibt sie so, sollte er jemals auf einer einsamen Insel stranden und könnte sich aussuchen, ob er zur Gesellschaft ein wütendes Nashorn oder Fräulein Larsen haben wollte, würde er auf jeden Fall das wütende Nashorn wählen, denn da hätte er wenigstens eine Chance. Fräulein Larsen erzählt ihnen allerdings nur, dass sie gerade auf der Straße erfahren hat, dass ein kleiner Junge verschwunden sei, der Sohn des Legationssekretärs der bolivianischen Botschaft. Das habe ich mal kurz recherchiert. Legationssekretär klang für mich jetzt nach einem ausgedachten Titel, ist aber tatsächlich eine Amtsbezeichnung für Beamte im höheren auswärtigen Dienst, solange sie sich noch in der Probezeit befinden. Also tatsächlich ein diplomatischer Titel. Der Sohn dieses Diplomaten ist, wie gesagt, verschwunden und Fräulein Larsen meint, dass die Kinder doch sich mal nützlich machen könnten und nach ihm suchen. Brille, Erik und Katja warten noch eine Weile vergeblich darauf, dass Kim zurückkommt und beschließen dann, ihm einen Zettel hinzulegen und sich mal auf die Suche nach diesem verschwundenen Jungen zu machen. Diese Suche gestalten sie erstmal relativ planlos. Anstatt sich zu zerstreuen, bleiben sie alle zusammen und schlendern einfach ziellos durchs Dorf, stellen dabei fest, dass sie weder wissen, wie der Junge aussieht, noch wie er heißt. Insofern ist diese Art der Suche tatsächlich relativ sinnlos. Und so beschließen sie mal, bei der Mutter des Jungen vorbeizugehen und sich bei ihr zu erkundigen. Die Mutter ist zunächst freundlich und sagt ihnen, ja, sie ist ganz verzweifelt, der Junge ist weg, er heiße Juan und sei 4 Jahre alt. Und dann wundert sie sich, woher die Kinder denn überhaupt davon wissen, dass er verschwunden ist. Und Brille sagt mit einem Augenzwinkern, naja, sozusagen die Polizei hat uns davon erzählt, nämlich Fräulein Larsen. Aber bei dem Stichwort Polizei reagiert die Mutter ziemlich panisch und wimmelt sie sofort ab und sagt sehr laut, nein, mit der Polizei will ich überhaupt nichts zu tun haben. Der Polizei habe ich auch nie Bescheid gesagt und außerdem ist der Junge schon lange wieder da. Erik hat den Eindruck, dass diese Information eigentlich eher für jemanden im Haus bestimmt ist als für sie. Die Kinder sind etwas verwirrt und gehen wieder zurück zu ihrem Haus und stellen fest, dass Kim immer noch nicht zurückgekommen ist. Mittlerweile ist es kurz nach 9:30. Zu Hause sitzen sie jetzt noch eine Weile rum und warten immer noch vergeblich darauf, dass Kim zurückkommen soll und beschließen endlich, dass sie ihm einfach entgegengehen und ihn vom Kaufmann abholen wollen. Auf dem Weg dorthin treffen sie jetzt Evelyn. Und da Erik Evelyn ja sowieso einen neuen Fall versprochen hat und es möglicherweise mit dem Postraub ja einen neuen Fall aufzuklären gibt, kommt Evelyn einfach mit. Der Kaufmann erklärt ihnen nun, dass Kim wohl da war, aber schon vor einer Ewigkeit wieder verschwunden ist. Und er erzählt ihnen auch von den beiden verbeulten Ananasdosen, die er Kim geschenkt hat. Daraufhin machen sich die Kinder nun wieder auf eine ziellose Suche. Sie gucken am Hafen nach, da ist Kim auch nicht. Irgendjemand kommt dann schließlich auf die Idee, vielleicht ist er ja wieder zu diesem Blockhaus zurückgefahren, von dem er uns heute Morgen erzählt hat. Weiß irgendjemand, wo das liegt? Keiner weiß es so genau, aber er hat zumindest in diese Richtung gezeigt und in dieser Richtung, da kommen uns Katjas Ortskenntnisse zur Hilfe, liegen 4 oder 5 Blockhäuser, die in Frage kommen könnten. Und die wollen sie jetzt nacheinander einfach abklappern. Auf dem Weg dorthin bemerken sie, dass der ganze Ort vor Polizei wimmelt. Der Postraub hat also schon Wellen geschlagen und außer den Straßensperren müssen natürlich auch die Häfen überwacht werden. In der Folge werden nun die verschiedenen Ferienhäuser beschrieben, die sie nacheinander abklappern. Diese Ferienhäuser haben wohl alle Namen, wie es in Skandinavien möglicherweise üblich ist. Am Haus Waldesruh ist alles verlassen, das Gras steht hoch, alle Läden sind verschlossen, nichts. Am zweiten, dem Haus Seeblick, ist es genauso verlassen. Der einzige Unterschied ist, dass da ein paar verbeulte Konservendosen im Gras rumliegen. Erik hat noch die gute Idee, dass er mal nach dem Fahrrad Ausschau halten könnte, aber das finden sie auch nicht. Also weiter zum nächsten Haus. Das dritte Haus hat seltsamerweise im ersten Stock gar keine Fenster, wie auch immer das jetzt gebaut ist. Das kommt also gar nicht in Frage, denn Kim hat ihnen ja erzählt, dass er durch ein Fenster im ersten Stock eingestiegen ist. Also weiter. Das nächste Haus, das Haus am Walde, ist wieder verlassen. Wie gehabt, verschlossene Fensterläden. Der Fischerort liegt einfach noch im Winterschlaf. An dem fünften Haus, das sie abklappern, das Haus zu den Birken, ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal Leben. Es sieht so aus, als ob in diesem Haus eine Gesellschaft gegeben würde. Sie klopfen einfach mal an und fragen, ob irgendjemand dort Kim gesehen hat. Aber der Hausherr gibt ihnen zu verstehen, er hätte weder einen Kim gesehen, noch irgendjemanden beauftragt, heute Morgen im ersten Stock einzubrechen. Und außerdem wären sie schon seit gestern Abend da. Weitere Blockhäuser gibt es jetzt in dieser Gegend nicht. Das heißt, die Kinder gehen erstmal ratlos wieder zurück. Auf dem Weg nach Hause merkt Brille an, irgendwas ist doch da komisch. Außer dieser Gesellschaft, die behauptet hat, dass sie Kim noch nie gesehen hat, waren alle anderen Häuser verlassen. Dabei hat dieser Typ doch gemeint, dass er das Haus herrichten will für eine Gesellschaft, die er heute Mittag geben will. Der scheint Kim doch angelogen zu haben. Irgendwas ist doch da faul. Und plötzlich hat Katja einen Geistesblitz und erinnert sich an die Dosen, die bei dem zweiten Haus auf dem Gras lagen. Verbeulte Blechdosen, allerdings kein bisschen verrostet und das, obwohl es doch seit Tagen geregnet hat. Möglicherweise sind das doch die Ananasdosen, von denen der Kaufmann erzählt hat. Das wollen sie natürlich sofort überprüfen und gehen zurück zum Haus Seeblick. Und tatsächlich, es sind nicht achtlos weggeworfene leere Konservendosen, die dort im Gras liegen, sondern zwar verbeulte, aber noch volle Ananasdosen. Damit sind sich die Kinder sicher, jetzt haben sie das Haus gefunden, in das Kim heute Morgen eingestiegen ist. Das Fenster im ersten Stock steht immer noch offen und sie wollen jetzt mal nach dem Rechten sehen und ihrerseits ebenfalls einbrechen. Katja ist die Erste, sie klettert das Abflussrohr nach oben und weil es heute schon über Gebühr beansprucht wurde, bricht es jetzt endlich ab, sodass die anderen Freunde unten bleiben müssen und Katja und Kim nicht weiter zur Hilfe eilen können. Erik schaut auf die Uhr, es ist mittlerweile 10.27 Uhr.
Katja ist ja in das Haus eingedrungen und das war das Bummgeräusch, das Kim vorher gehört hat. Sie sperrt also die Badezimmertür auf und befreit ihn. Er schickt sie aber dann direkt wieder raus, bleibt selbst aber im Haus, auch wenn er, wie er schreibt, keinen wirklichen Plan hat, denn eigentlich wäre es auch für ihn natürlich sinnvoller gewesen, mit Katja zusammen zu verschwinden. Im Wohnzimmer ist aber kein Verbrecher, insofern schleicht er sich runter und versteckt sich in einem Kleiderschrank. Währenddessen ist Katja aus dem ersten Stock in den Garten gesprungen und erzählt den Freunden, dass Kim gleich nachkommen wird. Ein Wagen kommt an mit Diplomatenkennzeichen und zwei Männern, was Erik zu der Vermutung verleitet, dass Diplomaten doch gewöhnlich keine Möbel stehlen. Und das ist die Szene, die auf dem Titelbild dargestellt ist. Wenige Minuten später fährt der Wagen wieder weg und Evelyn sieht am Fenster im ersten Stock kurz das Gesicht eines kleinen Jungen. Kim hat währenddessen den Plan der Verbrecher belauscht. Ein Posträuber will mit dem Vater des entführten Jungen und den drei Postsäcken nach Kopenhagen fahren, während die anderen beiden im Haus bleiben und auf Kim und den Jungen aufpassen. In Kopenhagen sollen die Postsäcke versteckt werden, der Vater des Jungen freigelassen und ihm mitgeteilt werden, wo er seinen Sohn findet. Der Verbrecher in Kopenhagen will um 11.50 Uhr seine Komplizen im Ferienhaus hier verständigen, wo sie ihn in Kopenhagen treffen sollen. Sie sollen dann einfach die beiden Jungs im Haus lassen und verschwinden, man wird sie schon finden. Die beiden Verbrecher, die im Haus zurückbleiben sollen, sind zuerst misstrauisch, ob der Dritte sie auch wirklich anrufen würde, warum er ihnen denn das Versteck nicht jetzt sofort mitteilen könnte. Antwort: Zum einen weiß er das noch nicht und zum anderen auch aus Sicherheitsgründen, denn falls sie nicht durch die Straßensperre kommen, dann möchte er nicht, dass sie der Polizei sagen können, wo die Postsäcke sind, aber er würde sie auf jeden Fall anrufen. Die Verbrecher sind im Vorzimmer. Kim schleicht sich aus dem Wohnzimmer wieder nach oben und springt ebenfalls aus dem Gästezimmerfenster. Er kommt allerdings so unglücklich im Garten auf, dass er ausrutscht und mit dem Kopf auf eine Konservendose prallt und ohnmächtig wird. Ab jetzt folgen wir wieder der Kapiteleinteilung im Buch.
Katja beschließt, dass sie nun dort bleiben und das Haus weiter beobachten will, während die anderen versuchen, Kim nach Hause zu bringen. Kim ist immer noch bewusstlos, sodass Evelyn, Brille und Erik ihn nach Hause tragen müssen. Dort verständigen sie zunächst mal einen Arzt, der allerdings nur eine leichte Gehirnerschütterung vermutet und außer Schonung nichts weiter verordnet. Was ich etwas merkwürdig finde, denn Kim ist, solange der Arzt da ist, immer noch bewusstlos. Also zumindest hätte ich erwartet, dass der Arzt einen kurzen neurologischen Check durchführt und das geht bei einem Bewusstlosen eher weniger gut. Die Kinder diskutieren nun, was sie heute alles erlebt haben und wie das möglicherweise zusammenhängen könnte. Und Brille vermutet, dass dieser schwarzhaarige Junge, den Evelyn am Fenster gesehen hat, möglicherweise der verschwundene Diplomatensohn sein könnte. Schließlich hatte auch das Auto, das sie gesehen haben, ein Diplomatenkennzeichen. Trotzdem kommen sie nicht wirklich weiter und durchschauen noch nicht, wie das alles zusammenhängen kann. Erik will nochmal mit der Mutter des verschwundenen Jungen reden, geht alleine weg, aber blitzt genauso ab wie beim ersten Mal. Die Mutter wimmelt ihn einfach ab und behauptet, der Junge sei wieder zurück, würde aber Mittagsschlaf machen, sodass man ihn nicht stören dürfte. Als Erik von diesem kurzen Ausflug zurückkommt, ist Kim immer noch bewusstlos. Im nächsten Kapitel wacht Kim endlich auf, ist erst noch relativ benommen, weiß gar nicht, wo er ist. Alle reden auf einmal auf ihn ein. Du bist gefallen und auf die Ananasdose aufgekommen. Und Kim denkt sich nur, Ananasdose, was reden die denn für einen Blödsinn? Kurze Zeit später hat er aber alle Sinne wieder beisammen, springt auf, ignoriert natürlich die Weisung des Arztes, sich zu schonen. Und nun werden endlich alle Informationen, die die Kinder im Laufe des Vormittags gesammelt haben, zusammengeführt. Und sie können sich allmählich einen Reim drauf machen. Der Postraub und der verschwundene Junge gehören tatsächlich zusammen. Der Junge muss entführt worden sein, um seinen Vater, den Diplomaten, zu zwingen, mit Hilfe dieses Diplomatenautos die Straßensperren zu durchbrechen oder zu umgehen. Und außerdem kennen sie den Plan der Räuber, dass sie sich später nochmal in Kopenhagen treffen wollen. Sie erwägen kurz, jetzt die Polizei zu verständigen. Allerdings verwerfen sie die Idee wieder und sagen, na, eigentlich wäre es doch spannender, wenn wir das selber regeln könnten. Und wir haben ja auch die Mittel dazu, wir müssen einfach nur das Telefonat der Verbrecher, das sie verabredet haben, abhören, sodass wir dann den Treffpunkt kennen und das können wir dann von mir aus der Polizei erzählen. Allerdings ist die Frage, wie sie dieses Telefonat abhören können, denn wieder einmal in das Haus einzubrechen ist erstens unmöglich, da das Regenrohr ja abgerissen ist und zweitens wäre es auch sinnlos, denn das würde bedeuten, dass der Verbrecher an diesem Ende des Telefons den Treffpunkt laut wiederholen müsste und ob er das tut, ist fraglich. Deshalb hat Brille die Idee, wir können doch einfach die Telefonleitung anzapfen, dann können wir auch beide Gesprächspartner hören. Wir müssen uns nur beeilen, denn mittlerweile ist es 11.29 Uhr und um 11.50 Uhr wollten die beiden ja schon telefonieren. Brille hat auch schon eine Idee, wie dieses Anzapfen funktionieren könnte. Er requiriert kurzerhand das Radio, baut den Lautsprecher aus und weist alle anderen an, Kabel zu besorgen, reißt notfalls sämtliche Kabel von den Lampen ab, sodass wir eine große Leitung haben, mit der wir bis zu den Telefonträten gelangen können.
Die vier beeilen sich nun, zum Haus Seeblick zu kommen. Katja teilt ihn mit, in der Zwischenzeit wäre hier allerdings nichts geschehen. Brille klettert dann den Telefonmast hoch und bringt seine Kabel an. Die Kinder fragen, ob er denn keinen elektrischen Schlag bekommen könnte. Er antwortet ganz verdutzt, doch nicht an einem Telefonkabel. Hier ist allerdings eine interessante Szene. Kim als Autor wendet sich nun direkt an den Leser und rät ab, das selbst zu probieren, denn zum einen wäre es verboten, zum anderen gefährlich und man müsste mindestens so viel von Physik verstehen wie Brille, um das überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Während Brille das Kabel anbringt, kommt ein Dorfbewohner vorbei auf einem Fahrrad. Er sieht sie, spricht sie an, aber sie ignorieren ihn. Nach ein paar Minuten verschwindet er wieder aufgeregt und Brille meint nur lapidar, der ruft jetzt bestimmt die Polizei. Was mir hier sehr gut gefällt ist, wir bekommen ein sehr schönes Bild im Buch, in dem die Kinder im Gras liegen, die Kabel hoch zu den Überland-Telefonleitungen gehen. Ich konnte als Kind nie abschätzen, ob die Verdrahtung, die Brille gewählt hat, jetzt funktionieren könnte oder nicht. Im Bild hat er beide Kabel an einen Telefondraht gehängt. Im Buch ist beschrieben, dass er beide verbindet. Neben Mathematik war zwar auch Physik in der Schule mein Lieblingsfach und ich war da auch unbescheiden immer gut, aber nicht, wenn es um Strom ging. Und ich musste in der Mittelstufe einmal eine Schaltung aufbauen, aber mein Lehrer meinte dann, das sollte man jetzt besser nicht anschalten. Dieses Bild hat sich so tief in meine Erinnerung verankert, dass, seit ich das Buch als Erwachsener noch einmal gelesen habe, ich immer, wenn ich in einer fremden Stadt bin, Ausschau halte, ob es hier nicht Überlandstromleitungen gibt, die möglicherweise die Szene von Kim nachstellen. So ist auch schon das ein oder andere Foto entstanden. Mittlerweile ist es 11.46 Uhr, Brille lauscht, Larsen kommt an, er hat diesmal das Fahrrad des Dorfbewohners requiriert und setzt zu einem Donnerwetter an, aber Brille kanzelt ihn recht schroff ab, seien Sie still, ich möchte hier zuhören. Katja kann dann Larsen auch überzeugen, dass er warten soll, bis das Gespräch vorbei ist. Er könnte sie danach immer noch beschimpfen. Man hört dann auch schon die Stimme der Telefonistin. Es ist Seeblick 47 und die Verbrecher telefonieren miteinander. Die Postsäcke sind final abgeladen im Hinterhof des Friseurgeschäftes des Schwagers eines der Posträuber in der Blauhofstraße in Kopenhagen und er würde im Gasthaus gegenüber warten. Als das Gespräch rum ist, ist Larsen verdutzt, denn er war die ganze Zeit auf einer Angeltour und hat von dem Postraub noch gar nicht so wirklich viel mitbekommen. Er übernimmt allerdings schnell die Führung, schickt Erik los, Verstärkung zu holen, denn der Fischerort wimmelt ja von Polizeiwagen.
Larsen bezieht nun Beobachtungsposten neben dem Haus und die Kinder verstecken sich getrennt von ihm auch irgendwo im Gebüsch, um zu beobachten. Kim hört dann auch Autos vorbeifahren oder in der Nähe halten. Er hört allerdings nicht, dass Polizisten das Haus umzingeln und ist sehr beeindruckt, dass die das so lautlos bewerkstelligen können. Erik stößt dann auch gleich wieder zu ihnen. Die Posträuber kommen aus dem Haus und wollen mit dem Auto, das in der Garage geparkt ist, jetzt den Weg nach Kopenhagen antreten. Larsen stellt sie mit den Worten Polizei, aber sie ergeben sich natürlich nicht einfach so, sondern der eine Gangster schwingt einen Knüppel, woraufhin Kim und Erik sich auf ihn stürzen. Den anderen Ganoven überlassen sie Larsen. Es kommt zu einem Handgemenge. Sie warten vergeblich auf Verstärkung durch die Polizei und auch Brille und Katja sind plötzlich verschwunden. Kim berichtet, dass er und Erik alle Mühe haben, den einen Ganoven niederzuhalten, denn Kim ist immer noch von seiner Gehirnerschütterung etwas geschwächt. Und kurz bevor der sich losreißen kann, kommt Evelyn ihnen zur Hilfe und nimmt diese verbeulte Ananasdose und haut sie dem Ganoven über den Kopf, sodass der ohnmächtig umfällt. Daraufhin möchte sie auch Larsen zur Hilfe kommen, der sich ja mit dem anderen Gangster gerade noch abmüht. Aber da sie schlecht zielt, schlägt sie stattdessen Larsen K.O. mit der Ananasdose. Der Gangster wendet sich dann zur Flucht, kommt allerdings nicht weit, denn Brille und Katja waren in der Zwischenzeit auch nicht faul, sondern haben ihm eine Fußangel gelegt, bringen ihn zu Fall und fesseln ihn mit dem restlichen Kabel von der Telefonabhöraktion. Nachdem Larsen wieder zu sich gekommen ist, beauftragt er Kim, der solle den eingesperrten Juan aus dem Haus holen, das Haus sichern, sprich den Gashahn abdrehen, endlich das Fenster im ersten Stock schließen und danach die Tür absperren, woraus wir geschlossen haben, dass irgendwo hinter der Tür am Schlüsselbrett wohl ein Schlüssel gehangen haben muss. Der schlafende Diplomatensohn und die beiden überwältigten Gangster werden jetzt in das Auto der Räuber geladen und Larsen fährt damit Richtung Straße. Dort trifft er auf einen verdutzten Polizeiposten, der ganz überrascht ist, dass jetzt alles schon gelaufen ist und die Gangster überwältigt, denn sie haben doch das andere Haus umzingelt. Und daraufhin kommt raus, dass Erik ganz zufällig die Polizisten zu einem der Blockhäuser geschickt hat und dabei der Beschreibung wohl nicht so ganz präzise war. Larsen fährt mit den Gangstern jetzt ab und organisiert auch, dass der dritte Gangster in Kopenhagen, von dem wir ja genau wissen, dass er in der Kneipe gegenüber vom Friseurgeschäft sitzt, dass der auch eingesammelt werden soll. Nachdem dieser Fall nun gelöst ist, machen sich die Kinder auf zurück ins Ferienhaus von Eriks Eltern. Auf dem Weg dorthin fällt Erik allerdings ein, oh, wir haben doch diese ganz wichtigen Ananasdosen beim Haus liegen gelassen. Evelyn, kommst du mit und hilfst mir, die einzusammeln? Und so hat er elegant eine Ausrede geschaffen, um ein bisschen Zeit mit Evelyn alleine verbringen zu können. Und auf dem Weg nach Hause überlegt Kim nun, wie er dieses Buch denn einfach so beenden soll, denn das wäre immer eine der schwierigsten Aufgaben, wann und wo ein Fall denn nun tatsächlich zu Ende ist. Und Katja schlägt vor, ja, dann lass es doch einfach so enden. Und das tut er dann auch. Und so endet dieser Fall an einem Sonntag im April auf dem nassen Rasen vor Eriks Ferienhaus. Damit kommen wir zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Diesmal würde ich sagen, hatten alle Kinder ihre Berechtigung. Kim zieht natürlich den Fall erstmal an Land, dadurch, dass er um diese frühe Uhrzeit schon auf der Mole ist und derjenige ist, der angesprochen wird. Erik vertritt Kim als Autor in mindestens der Hälfte des ganzen Buches. Er hat auch die Idee, nach dem Fahrrad zu suchen, auch wenn die nicht wirklich zielführend ist, da die Gangster ja daran gedacht haben, das Fahrrad wegzuräumen. Und Erik sorgt auch dafür, dass der Fall für die Bande bis zuletzt ihr Fall bleibt, indem er die Polizei irreführt. Brille ist natürlich sehr wichtig, weil nur er diese Telefonabhöraktionen durchführen kann. Die anderen haben einfach zu wenig Ahnung von Technik und Physik. Katja hat den Geistesblitz, da liegen Ananasdosen, die gar nicht verrostet sind. Das heißt, sie findet im Prinzip das Versteck von Kim wieder und sie ist auch die mutigste und klettert zu Kim rein. Und selbst Evelyn, die ja eigentlich gar nicht zur Bande dazugehört, sondern nur Gastmitglied in diesem Fall ist, hat eine entscheidende Funktion dadurch, dass sie den Gangster K.O. schlägt.
Welche Verbrechen wurden hier begangen? Die Posträuber, Raub in Verbindung mit Körperverletzung. Ich würde auch sagen, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, Entführung des kleinen Jungen, Erpressung des Vaters, Freiheitsberaubung an Kim und eventuell ist es auch ein Verbrechen, wenn man mit gestohlenem Diebesgut in einem Diplomatenauto durch eine Straßensperre fährt.
Das würde ich allerdings vor dem Hintergrund, dass sie dieses Diebesgut vorher ja erstmal durch Raub erbeutet haben, vernachlässigbar finden.
Kim hat zweimal eingebrochen, auch wenn er den ersten Einstieg ja in gutem Glauben gemacht hat. Aber seine Aufgabe ist ja nicht die eines Schlüsseldienstes. Katja ist einmal eingebrochen, auch wenn sie das hehre Ziel hatte, Kim zu retten. Aber auch das ist nicht ihre Aufgabe. Und ich denke auch Sachbeschädigung, immerhin bricht nach dem dritten Einstieg das Regenrohr ab. Und bei Erik würde ich sagen, kommt ihre Führung der Polizei in Betracht, denn er hat die Polizisten ja absichtlich zum falschen Haus geschickt.
Und das Telefongespräch abzuhören ist wahrscheinlich Verletzung des Fernmeldegeheimnisses oder sowas ähnliches.
Ginge das heute noch? Der Zugüberfall selbst würde ich sagen, nein. Natürlich hält ein Zug an, wenn ein Auto quer auf den Schienen steht, aber es wird niemand mehr einfach aus einem unplanmäßig angehaltenen Zug aussteigen und helfen. Der Raub hier und in England funktionierten ja nur, da es keine Verbindung gab zwischen Lok und Station oder Lok und Rest des Waggons. Heutzutage hat aber jeder Handys. Möglicherweise kann man auch über die stromführenden Oberleitungen Gespräche vermitteln, sodass Verbrecher heutzutage einen Störsender installieren müssten. Aber ob das dann Satellitentelefone unterbindet, ist mir persönlich jetzt auch nicht klar. Ich würde deshalb sagen, der Zugüberfall so funktioniert nicht. Aus Sicherheitsgründen denke ich auch, dass Geldbeträge für kleinere Strecken heute eher mit dem Wagen transportiert werden, denn man könnte da kurz vor Fahrtantritt noch schnell die Route ändern, was in einem schienengebundenen Verkehrssystem nur bedingt möglich ist. Längere Strecken, denke ich, würden eher mit Flugzeugen überbrückt, denn dann hätte man einen Ermittlungsansatz, wenn wirklich Geld verschwindet. Es müsste ja dann ein Insiderjob gewesen sein. Allerdings könnte man heutzutage nach wie vor mit einem Diplomatenauto Diebesgut durch eine Straßensperre transportieren. Und das Abzapfen von Telefongesprächen aus Überlandleitungen geht heute auch nicht mehr, da die entweder alle verschlüsselt sind oder zumindest über Internettelefonie gar nicht mehr einfach über einen analogen Lautsprecher in Töne umwandelbar sind.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich frage mich, ist diese Story, die der erste Gangster Kim erzählt, für einen 15-Jährigen glaubhaft? Würde jemand einfach so glauben, dass da einer kommt und erzählt, er hat den Schlüssel verloren oder vergessen und einfach mal so in ein offenes Fenster einbrechen? Diese ganze Hintergrundgeschichte ist für mich sowieso eher zweifelhaft, denn wenn der Mann behauptet, dass er um kurz vor 6 schon im Fischerort ist und aus Kopenhagen kommt, dann müsste er da schon gegen 4:30 losgefahren sein an einem Sonntagmorgen und das nur, um das Ferienhaus klarzumachen, klingt für mich wenig plausibel. Wir erfahren ja, dass dieser Plan mit Kim eigentlich ein Plan B ist, denn eigentlich wollten sie so in das Haus eindringen und haben erst vor Ort gemerkt, dass sie das Schloss nicht knacken können, weil das ein Dietrich-sicheres Spezialschloss ist. Dann frage ich mich aber, warum dieser komplizierte Plan, sich einen Jungen zu suchen, der im ersten Stock ins Fenster einsteigen soll. Hätte man nicht einfach auf der Rückseite ein Fenster einschlagen können? Oder da wir erfahren, dass in nächster Umgebung mehrere leerstehende Ferienhäuser sind, hätte man nicht einfach ins nächste einbrechen können? Musste man unbedingt in Seeblick warten, bis die Postsäcke umgeladen werden können? Dann finde ich es auch einigermaßen unüberlegt, dass die beiden Gangster, die nach Kopenhagen nachkommen sollen, das Auto benutzen, das wohl am frühen Morgen schon für den Raub benutzt wurde. Da gibt es bestimmt eine Beschreibung und möglicherweise hat sich auch jemand die Kennzeichen gemerkt. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Kennzeichen gewechselt haben. Das wäre schon auffällig gewesen in den Straßensperren unterwegs. Dann fragt man sich noch, ob der Eindruck, den Erik unterwegs mal hatte, dass die Frau des Diplomaten gar nicht mit ihnen redet, sondern mit einem im Haus. War da tatsächlich jemand, der sie bedroht hat und ihr hat zu verstehen gegeben, dass sie vorgeben soll, ihr Sohn sei wieder zu Hause? Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, denn die drei Gangster sind zu dem gleichen Zeitpunkt ja alle im Haus Seeblick. Jedenfalls beobachtet Kim den einen Mann im Lehnstuhl, der zweite kommt zur Tür rein und der dritte schlägt ihn gerade hinterrücks nieder. Dann müsste es ja noch einen vierten Mann geben. Und zuletzt wird auch nicht aufgeklärt, was in den Radionachrichten schon angedeutet wird, dass es ein Insider-Job ist. Ob einer der drei Posträuber tatsächlich irgendwelche Spezialinformationen hatte, sodass er genau diesen Zug überfallen konnte, wird hier nicht mehr aufgeklärt.
Kommen wir nun zum Fazit. Es ist ein sehr handlungsdichter Fall. Ich finde, es passiert unheimlich viel und das alles nur in 6 Stunden. Den Dosenhinweis hätte man sogar zum Mitraten können benutzen und mit Erik mitfiebern, wenn die Kinder das erste Mal außen am Haus vorbeigehen. Ich bin mir aber recht sicher, dass ich den als Jugendlicher überlesen habe. Es ist ein lebendiger Schreibstil. Ich mag generell den Schreibstil der Kim-Bücher und ich habe mir immer gewünscht, auch als Kind so schreiben zu können. Eigentlich ziehe ich ja linear erzählte Geschichten aus einer Perspektive vor, aber dies hier ist die Ausnahme der Regel, denn für diesen Fall passt dieser schnelle Wechsel zwischen Kim als Ich-Erzähler und Erik sehr gut. Die Wechsel sind sehr schnell hintereinander, die Szenen sehr klein und überlappen. Ich hatte also auch hier immer das Gefühl, live in der Handlung dabei zu sein. Ich persönlich habe nichts Kritikwürdiges oder Unlogisches gefunden. Es ist ein sehr spannender Fall und deshalb gibt es von mir eindeutig einen Daumen nach oben.
Ich muss dir recht geben, es passiert wirklich sehr viel. Es gibt selten Szenen, die nicht wirklich die Handlung vorantreiben. Und auch meine Notizen für den Podcast waren diesmal deutlich länger als für die vorhergegangenen. Für mich ist dieser Ich-Erzähler-Schreibstil mit der Selbstreferenz ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und als ich die Kim-Bücher zum ersten Mal gelesen habe, habe ich aufgrund dieses Schreibstils auch einen deutlich jüngeren Protagonisten im Kopf gehabt. Für mich klingt es nicht wie ein 15-Jähriger. Trotzdem hat es mir so gut gefallen, dass ich alle verfügbaren Kim-Bücher, die ich in die Finger gekriegt habe, gelesen habe. Aber irgendwie packt mich die Serie nicht wirklich. Mag auch an meinem Einstiegszeitpunkt liegen, dass ich die einfach zu spät gelesen habe, als dass ich mich noch drauf hätte einlassen können. Deshalb von mir ein neutraler Daumen.
Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir wieder ein Hörspiel aus der Reihe 5 Freunde besprechen, diesmal aus der zweiten Sprechergeneration. Dem Affen sitzt der Schalk im Nacken und Timmy muss es ausbaden. Bis in 4 Wochen.